Hallo, auch in unserem Namen. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, alle im Namen des Vereins Unabhängige Ärztinnen und Ärzte für ein gerechtes und soziales Gesundheitswesen. Zum Thema heute, was ist eine gute Ärztin oder ein guter Arzt? Ich freue mich, dass ich heute durch die Veranstaltung führen kann und diskutieren kann mit euch im Publikum und auch hier vor allem erstmal auf dem Podium. Und die Veranstaltung heute, wollte ich noch kurz sagen, findet statt in einem Rahmen von weiteren Überlegungen, die eben der Verein Unabhängige Ärzte und Ärzte zusammen mit der Akademie für Menschenmedizin im Moment durchdenken. Und zwar, was ist eine Medizin des 21. Jahrhunderts, wie weiter? Da gibt es einige interessante Veranstaltungen, die schon passiert sind und die noch stattfinden werden. Und heute ist eben ein weiterer Höhepunkt dieser Reihe. Ich stelle mich kurz selber vor, weil die anderen sich gleich auch selber vorstellen. Mein Name ist Janina Kehr, ich bin Medizinethnologin und arbeite zu klinischer Praxis in unterschiedlichen europäischen Ländern heute. Und da kommt die Frage, was ist ein guter Arzt, eine gute Ärztin, natürlich immer wieder vor in allen möglichen Kontexten. Aber die Frage, was kann eine gute Ärztin oder ein guter Arzt sein, kommt natürlich auch immer vor, weil es geht nicht darum, einfach nur zu schauen, okay, was sollte ein guter Arzt, eine gute Ärztin sein, sondern was sind auch die Bedingungen, die da sein müssen, damit überhaupt gute Medizin geschaffen werden kann oder praktiziert werden kann. Und als kleinen Einstieg, bevor sich die Kolleginnen gleich vorstellen, eine kleine Geschichte aus meiner eigenen Forschung. Vor ein paar Jahren saß ich mit einer Freundin, einer befreundeten Ärztin zusammen, wir sind Freunde geworden während meiner Forschung eben, die mir gesagt hat, Janina, das ist jetzt wirklich das Ende der Ärzte, des Ärzteberufs, unserer Profession. Sie hat beschrieben ihren Krankenhausalltag, wie sie immer mehr unter Druck steht, der Zeitdruck, das Gefühl, dass sie immer mehr fremdbestimmt ist, dass sie hin und her gerissen ist zwischen Patienteninteressen, wissenschaftlichen Interessen, aber auch wirtschaftlichen Interessen. Sie hat eigentlich eine recht düstere Prognose gestellt, eben mit ihrer Aussage, das ist jetzt das Ende unserer Profession. Und ganz ähnlich hat es schon mal ein ganz berühmter Medizinsoziologe Ende 80er Jahre gesagt, nämlich Elliot Friedson, der auch gesagt hat, die Zukunft des Arztberufs, der stehen viele Ungewissenheiten bevor. Ich zitiere jetzt kurz von ihm, er hat geschrieben, es ist übertrieben und auch trivial zu sagen, dass eine Deprofessionalisierung oder eine Proletarisierung der Medizin stattfindet. Aber dennoch befindet sich der Arztberuf in gewaltigem Umbruch. Geht es hin zu einer nicht zu unterschätzenden Reorganisation des Berufs als Unternehmen, hin zu einer größeren Kontrolle der Tätigkeiten der Ärzte durch Unternehmen und hin zu einer merklichen Umdeutung der Beziehung zwischen der Ärzteschaft und anderen Berufsgruppen sowie zu Patienten und dem Staat. Es war zu Beginn der 80er Jahre, dass Elliot Friedson das geschrieben hat. Ein paar Jahre, nachdem sich der Verein Unabhängige Ärztinnen und Ärzte 1975, wenn ich das richtig nachgeschaut habe, gegründet hat. Damals in den 80er Jahren hat man schon viel von der Krise des Wohlfahrtsstaates gesprochen. Es hat eine merkliche Liberalisierung stattgefunden in den USA, aber auch hier in Europa. Und ganz viele Gesundheitsreformen wurden angestoßen. Vielleicht kein Zufall also, dass sich die WUA in dieser Zeit gegründet hat. Schon damals hat man auch viel gefragt nach dem Verhältnis von Medizin und Ökonomie, ein Thema, das heute wieder ganz wichtig ist. Und die Frage, wird Medizin ein Unternehmen, sind Ärzte Unternehmer? Inwieweit gibt es einen Zusammenhang zwischen Medizin und Wirtschaft? Geht es um eine Proletarisierung des Arztberufes? Ist der Arzt abhängig, mehr abhängig, als er das vorher war und von welchen Prozessen? Das wirft natürlich dann alles die Frage auf, wer bestimmt eigentlich über die ärztliche Praxis? Der Arzt oder die Ärztin selber oder sind es andere, die Patienten, der Staat? Wer definiert eben, was eine gute Ärztin oder einen guten Arzt ausmacht? Sind es Ärzte oder sind es Unternehmen? Und worum geht es eigentlich bei gutem Arztsein? Um Empathie, um Hightech-Behandlungsmethoden, um Idealvorstellungen oder nicht einfach auch um, was man in einem Arbeitsalltag machen kann? Wir sind hier am 1. Mai und wir möchten deshalb auch die Bedingungen der ärztlichen Praxis und des Arztseins in den Vordergrund stellen. darüber möchten wir eben heute gemeinsam sprechen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen, sondern unsere Diskussionsrunde vorstellen. Wir haben einmal Erika Zildner, Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Patientenstellen. Daneben, ich muss schauen, wo ist dein Name? Natascha Dinewski, Medizinstudierende an der Uni Zürich. Marco Feistmann, hier als Patient heute. Dann Maja Karin Arnold, Pflegefachfrau und auch Shiatsu-Therapeutin und auch Mitglied, so wie ich das verstanden habe, von der Akademie Menschenmedizin. Und zu meiner Rechten David Winitzki, pensionierter Hausarzt und sehr engagiert in der Versorgung von Sans-Papier. Ich würde euch bitten, euch einfach kurz vorzustellen in einem Satz. Wer seid ihr, habe ich schon gesagt, aber warum seid ihr hier und was ist für euch in ein, zwei Sätzen ein guter Arzt oder eine gute Ärztin? Vielleicht fangen wir bei dir mal an.
Ich denke, als Vertreterin der Patienten und Patienten, als auch Präsidentin des ältesten Vereins Patientenstelle Zürich, der im 79 gegründet wurde, bin ich hier mit sehr großer Freude für die Einladung, weil schon damals im 79, also zur Gründungszeit, war die VUA maßgeblich mit dabei und sie sagten damals schon, wir wollen eine kritische Patientin, wir wollen ein kritischer Patient. Also die Auseinandersetzung war damals schon sehr von der VUA lanciert. Was ich eine gute Ärztin finde, ist ganz klar, eine gute Ärztin muss unabhängig von wirtschaftlichen Interessen arbeiten. Sie muss die Patientin befähigen, einen mündigen Entscheid zu fällen, sei dies über eine Behandlung, sei dies über einen Vorsorgeuntersuch. Sie ist in erster Linie, der Arzt, in erster Linie der Patientin verpflichtet.
Ich bin Natascha, ich studiere Medizin im fünften Jahr, das ist gerade das Praktikumsjahr, das ich abgeschlossen habe. Für mich ein guter Arzt ist schwierig zu sagen, ich denke, es ist so vielfältig, dass es irgendwie nicht einfach einen Typ gibt, aber einfach, dass es die soziale Fähigkeit irgendwie, also das soziale Netz irgendwie, man ist so nah bei den Patienten, man ist so bei der sehr Privatsphäre von so vielen Menschen, dass man einfach diese Verantwortung wahrnimmt und nicht nur aus dem Akademiker in das restliche Leben, dass man diese Brücke schlägt, das finde ich ein guter Arzt. Nicht einfach nur das Medizinische am Patienten sieht, sondern die soziale Eingliederung.
Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier für euch sprechen zu dürfen. Ich bin, wie schon erwähnt, hier quasi, was man einen Patienten nennt, und zwar bin ich bin Psychiatriepatient im Rahmen der Psychotraumatologie seit jetzt über 1,5 Jahren im Zusammenhang mit einem schweren Schicksalsschlag, und zwar den Unfalltod meiner Lebenspartnerin. Und ich bin jetzt also in Behandlung, ambulant, aber ich arbeite weiter, versuche weiterhin ein Leben weiter zu führen. Warum ich hier bin, ist, dass, mich schon seit jeher, schon seit auch vorher, sehr für gesundheitspolitische Themen interessiere. Ich habe mich als politisch engagierte Person schon früher engagiert, zum Beispiel gegen die Fallpauschalen, DRG, und gegen Managed Care. Das war jetzt schon einige Jahre her. Was ein guter Arzt, eine gute Ärztin ist für mich, jemand, der nicht nur irgendwie mich fragt, wie es mir geht, sondern oder mich fragt, was ist Ihr Problem, weil ich weiß, was mein Problem ist, und auch nicht nur mir gute Ratschläge gibt, die brauche ich, oder mir etwas verkaufen möchte, ein gutes Medikament etc. All das ist eher unwichtig, sondern wichtig für mich ist jemand, der so quasi ein Coach ist, der mir hilft und der mir sagt oder Anregungen gibt, was kann ich tun oder in meiner Situation, um da aus der Situation auch um weiterzukommen in dieser Situation?
Ja, ich bin als Pflegefachfrau mit Ärztinnen und Ärzten in meinem Berufsalltag oft in Zusammenarbeit. Und für mich ist, natürlich bin ich immer sehr froh, wenn die Kommunikation zwischen uns gut funktioniert. Also für mich ist ein Arzt oder eine Ärztin, für mich ist dieser Kommunikationsaspekt ein sehr wichtiger Aspekt. Die Kompetenz eines Arztes, einer Ärztin darin. Aber wenn ich so, was ich vor allem wichtig finde, ist, dass ich ein wirkliches, echtes Interesse an der Komplexität des Menschseins spüre von einem Arzt, einer Ärztin. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, was ein guter Arzt mitbringt.
Guten Abend miteinander, ich bin David Winitzki. Ich war haustätiger Hausarzt vom 2. Mai 1989 bis Ende letzten Jahres und bin seither pensioniert. Und ja, was ist ein guter Arzt? Ein guter Arzt ist ein Arzt in erster Linie, der den Behandlungsauftrag der Patientinnen und Patienten zu deren Zufriedenheit erfüllen kann, also die Probleme lösen kann. Dazu gehört ein breites und gut fundiertes Handwerk für meinen Beruf. Also ich muss eine gute Diagnostik machen, ich muss Therapien anbieten können. Es gehört aber dazu natürlich auch die psychologischen Aspekte der gemeinsamen Sprache mit der Patientin und dem Patienten. Ich spreche natürlich eine andere Sprache mit einem portugiesischen Bauarbeiter wie mit einer 85-jährigen Nachbarin der Praxis Typo Glückspost oder mit einem Methadon-Patienten. Also ich switche von Person zu Person und gehe jeweils auf die Sprache, auf das Bildungsniveau der Patienten ein und beziehe auch, und ich finde das auch matchentscheidend für einen guten Arzt, die sozialen Umstände mit ein. Also haben die Patienten Existenzängste, wie stehen sie im Beruf, haben sie eine Ausbildung, wie stehen sie in ihrem privaten Leben, wie sind sie eingebettet im Sozialleben. All das mit einzubeziehen, das gehört ebenso wichtig zu einem guten Arzt und auch diese sozialen Einflüsse auf die Gesundheit, auch außerhalb der Sprechstunde in politischen Aktivitäten auszudrücken. Auch das gehört zu einem guten Arzt, finde ich. Er lebt in der Gesellschaft und er hat das unheimliche Privileg, völlig repressionsfrei zu leben. Ein selbstständiger Arzt hat niemanden, der ihm dreinredet, mit ganz wenigen Ausnahmen, wie die Krankenkasse vielleicht mal oder so, oder wenn er ein Gesetz bricht. Aber sonst hat er die Narrenfreiheit, das zu tun, was er will, und kann diese Instrumente, die ich erwähnt habe, auch voll einsetzen.
Gut. Vielen Dank. Das ergab ja schon ein recht komplexes Bild von Vorstellung, was eine gute Ärztin, ein guter Arzt sein soll. Unabhängig vor allem die individuellen Umstände, hochkomplexer Leben mit einbeziehend, ein Arzt, der mich versteht, der mich coachen kann, aber auch einer, der eben das, was gerade angesprochen wurde, eben durchführen kann in seiner Arbeitspraxis. Stichwort unabhängig vielleicht nochmal. Vielleicht fangen wir noch ein bisschen an, darüber zu sprechen, was überhaupt die Arbeitsbedingungen ärztlichen Schaffens heute sind. Was für politische und ökonomische Bedingungen bestimmen eigentlich den Arztberuf? Kann er oder sie überhaupt unabhängig sein und die Werte und Vorstellungen, Idealvorstellungen durchsetzen, die er oder sie hat? Vielleicht stellt sich das die Frage besonders für angehende junge Ärztinnen und Ärzte, die mit einem Idealbild eben in die Praxis kommen, das oft so dann nicht gehalten werden kann. Aber auch die Frage von Arbeitsbedingungen, wem kann man eigentlich ziehen zu machen? Vielleicht fangen wir bei dir an.
Bei mir?
Bei dir, warum nicht?
Okay, also
Also ist es ein bisschen schwierig, als Pflegende darauf zu antworten. Kannst du vielleicht noch ein bisschen konkretisieren?
Muss ja nicht unbedingt auch nur die Frage des ärztlichen Schaffens sein. Ich meine, du bist hier als Pflegerin und hast sicher auch ganz viel zu sagen, eben zu den Bedingungen, die darauf Einfluss nehmen, inwieweit du auch kollegial sein kannst oder nicht mit den Ärztinnen und Ärzten. Aber auch vielleicht Arbeitsbedingungen überhaupt in der Klinik, die dich ja wahrscheinlich ähnlich betreffen wie Ärztinnen und Ärzte.
Und inwiefern sich das auch auswirkt, eben auf Beziehungen dann zum Patienten.
Ja, also es ist schon sehr viel Hektik im klinischen Arbeitsalltag. Und es fehlen oft, finde ich, Gefäße, wo wirklich ein Austausch darüber stattfinden kann, was zum Beispiel halt emotional mit uns geschieht. Also da läuft ja ganz viel ab bei den Patienten, was dann wir Pflegenden sehr oft auch mitbekommen, weil wir sehr zeitlich sehr oft bei den Patienten sind, der Arzt, die Ärztin eine kürzere Zeit, aber da geht vieles, wird nicht wirklich angesprochen oder ausgetauscht, und da fehlt oft einfach die Zeit, und das führt zu vielen Spannungen, die dann, finde ich, auch oft zu Ungunsten der Patientinnen und Patienten sich auswirken. Ja.
Ich möchte jetzt auch nicht vorgeben, irgendwie wer redet, wenn jemand was zu sagen hat, dann soll sie oder er das bitte gerne tun. Ansonsten vielleicht kurz als Gegenbild, weil du eben nicht in der Klinik, sondern in der Hautarztpraxis gearbeitet hast, vielleicht eine kurze Perspektive von deiner Seite aus, wie sich diese Fragen eben von Zeit, von Druck, von nicht genug Räumen, die da sind, um zu kommunizieren, wie sich das in der Hausarztpraxis stellt.
Also in der Hausarztpraxis habe ich nicht die gleiche Art von Hektik wie im Spital. Ich kenne die natürlich auch, denn auch ich habe meine Assistenzjahre durchlebt. Das ist schon eine Zeit her, in den 80er Jahren, aber hektisch war es auch damals. Es gibt hektische Situationen in der Praxis mit Notfällen, aber innerhalb vom Team ist es eigentlich keine Frage, dass ein guter Arzt selbstverständlich auch gut mit seiner medizinischen Praxisassistentin zusammenarbeitet. Müssen. Das ist die einzige, die sonst noch in der Praxis arbeitet, außer dem Arzt sind. Bei uns waren es zwei Ärzte und zwei MPAs, medizinische Praxisassistentinnen. Und die Hektik ist in dem Sinn nicht das gleiche Teamproblem, Organisationsproblem, Zusammenarbeitsproblem, sondern höchstens vom Anfall von der Arbeit. Druck in der allgemeinen Praxis, ich habe es vorher kurz erwähnt, gibt es eigentlich höchstens dann, wenn man die Grenzen des Gesetzes überschreitet, also wenn man Sachen verschreibt, die man so nicht verschreiben darf, dann kommt der Kantonsarzt und allenfalls auch die Staatsanwaltschaft, aber sonst, das ist nicht sehr häufig. Das vielleicht ekligste Problem ist die Kostenkontrolle, die es auch in der allgemeinen Praxis gibt. Wir dürfen in der allgemeinen Praxis nicht mehr als einen bestimmten Durchschnitt pro Jahr und Patient abrechnen, sonst steigt einem die Krankenkasse in die Bude und verlangt Rückforderungen von zu viel verordnetem, verrechnetem Geld. Das ist die einzige kritische Größe, nach der wir uns richten müssen, sonst leben wir eigentlich meines Erachtens immer noch ohne großen Druck. Wir haben die Freiheit, die Medizin zu machen mit den Patientinnen und Patienten, die wir gut finden. Und ich habe es gesagt, es ist ein großes Privileg.
Vorher ist noch das Stichwort unabhängig gefallen, und ich denke, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Wenn wir jetzt von der ambulanten Medizin sprechen, ist es auch die Ärztin, die entscheidet, wie weit sie sich den wirtschaftlichen Interessen unterordnen will. Ich bringe das Stichwort Pharmavertreter, es gibt die Metzis, mein Essen zahle ich selbst, die Initiative, die ganz klar sagt, wie gehen wir mit Pharmavertretern um, wie handhaben wir das, dass wir nicht die Medikamente verordnen, die am meisten mehr Geld bringen und nicht die, die der Patientin am besten wirkt. Und ich denke, hier ist der Berufsethos sehr, sehr stark unter den ambulanten Medizin, weil sie so viel Freiheit haben und eben selber wählen können, welche Medizin sie machen wollen. Und auf der anderen Seite die stationäre Medizin, dort denke ich, ist der ökonomische Druck enorm. Der hat noch zugenommen, er war auch immer schon da, hat aber massiv zugenommen. Mit den Abgeltungssystemen, die wir haben, haben wir das alles noch verstärkt. Und hier wünschte ich mir, dass die betroffenen Fachpersonen, sei dies Pflegeärztinnen, Ärzte, und ich bin mir bewusst, wie schwierig das ist, wenn der Arbeitsalltag so belastend und streng ist. Trotz allem wünschte ich mir, dass mehr von dieser Seite her aufgezeigt würde, was das bedeutet. Also was bedeutet es, wenn eine Assistenzärztin, sagt man heute nicht mehr, wenn eine Ärztin auf dem Notfall arbeitet und hat den, weiß ich wie viel, den Notfall nach 10 Arbeitsstunden. Was gibt das für eine Medizin? Was kann das für eine Medizin geben? Wenn eine Patientin zu Schaden kommt aufgrund dessen, dass sie wirklich unter solchem Druck arbeiten muss, sie kommt an die Patientenstelle und dann müssen wir abklären, ob ein Fehler passiert ist. Wir stellen fest, es ist ein Fehler passiert. Was passiert denn mit uns? Also wir müssen an jemanden zur Verantwortung ziehen, bei dem wir denken, so darf man eigentlich nicht arbeiten müssen. Und was soll jetzt aber diese einzelne Ärztin oder Arzt in dieser Situation machen? Kann eigentlich nichts machen, oder? Sonst verliert sie wahrscheinlich die Arbeit, obwohl wir Mangel haben in allen Berufsgruppen. Und deshalb wünschte ich mir, dass klarer aufgezeigt würde, was es konkret bedeutet. Auf der politischen Ebene, spitalintern und insbesondere bei der Bevölkerung, weil die Bevölkerung, dort sitzen die potenziellen Patientinnen und Patienten mit uns hier auch, oder? Und dort müssen wir doch aufzeigen, was es bedeutet, unter solchen Bedingungen zu arbeiten. Und ein letztes, was halt auch ein großes Problem ist, es gibt bei den Ärztinnen beispielsweise und den Ärzten auch Leute, die sind einfach interessiert an Geld, an Wirtschaft, die haben wirtschaftliche Interessen und zwar massive, das kennen wir alle. Und dagegen anzukämpfen, das ist auch nicht ganz so einfach.
Möchte noch jemand von der Patientenseite oder als was sagen und vielleicht auch aus der Seite der Medizinstudierenden, ob das diskutiert wird bei euch, diese zukünftigen Arbeitsbedingungen, in die ihr euch dann gebt oder nicht, ob es überhaupt Räume gibt während des Medizinstudiums, das wäre ja auch was, wo man anfangen müsste, um sowas zu diskutieren. Gibt es sowas oder nicht? Vielleicht Natascha oder einer von beiden, wer anfangen möchte.
Ja. Ja, ich finde das ein ganz wichtiges Thema, und zwar dieser Widerspruch, dass einerseits die Gesellschaft gesunde Menschen verlangt, andererseits aber die Mittel nicht dafür zur Verfügung stehen möchte, um es etwas plakativ und sehr schematisch vereinfacht ein bisschen darzustellen. Und im Zuge natürlich der generellen Sparmaßnahmen ist der Druck sehr hoch auf allen Beteiligten. Ich meine, der Gesundheitsbereich besteht aus vielen Akteuren, Beteiligten, da sind die Ärztinnen, Ärzte, da sind die Patienten, und die Rollen können sich teilweise ja umkehren. Ich meine, alle werden eines Tages früher oder später mal Patient, Patientin. Für mich, was meine Erfahrung ist, die, dass natürlich sehr schwierig ist, die eigenen Rechte durchzusetzen. Man muss wirklich auch sowohl, man muss auch individuell selber durchsetzen, dass man Recht hat, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Ja, muss man durchsetzen. Ja, es gibt nicht nur 3 Tage Trauer. und dann ist es vorbei. Ja, muss mich vielleicht mal durchsetzen und verhandeln und kennen, was die eigenen Bedürfnisse in dem Moment sind und dann mehr Tage aus, sagen wir, herausholen, als die, die gesetzlich da bestimmt sind, etc. Oder auch, was die, sagen wir, ja, das betrifft eben Arbeitszeiten und so weiter. Das heißt, man die eigenen Rechte und Bedürfnisse wirklich wahrnehmen und dafür sich dafür einzusetzen, aber nicht nur als Einzelindividuum, weil das ist natürlich dann schlussendlich, ja, dann ist man am Ende als Einzelkämpfer ist man schlussendlich am Ende natürlich in einer schwächeren Position, sondern dass man sich eben organisiert, also gemeinsam, dass sich Patientinnen und Patienten organisieren, dass sich Studierende organisieren etc. Das ist ganz wichtig, weil dann, wenn wir uns kollektiv organisieren, haben wir auch die Kraft, diese auch Idealvorstellungen auch wirklich in die Praxis real umzusetzen.
Natascha, magst du kurz erzählen, wie es oder hast du eine Idee, wie es aussieht unter den Medizinstudis? Einige sind ja doch auch hier, glaube ich, von deinen Kolleginnen, also scheint es ja schon auf Interesse zu stoßen, das Thema. Aber gibt es Raum, während ich meine, ihr seid vollgepackt, auch mit Stunden, ihr müsst Stoff einpauken ohne Ende, gibt es da Raum oder könnt ihr euch solche Räume schaffen, um gemeinsam auch darüber nachzudenken?
Ja, also nicht wirklich eigentlich. Also wir haben als Medizinstudent ist man ja schon von Anfang an der Leistungsorientierte, der Fleißige, der da alles auswendig lernt. Und ich denke, man schätzt die Medizinstudenten auch ziemlich falsch ein. Nicht falsch, einfach viele, dass man denkt, Arzt ist ja noch der Gutmensch, der Interesse am Mensch hat. Dabei sehe ich das bei meinen Mitstudenten viel, dass es geht einfach auch sehr viel um Geld und Status und es ist nicht nur immer das Heilende oder das Schöne mit dem Mensch zusammen sein. Aber es gibt schon, also es gibt auch sehr viele Studentenverbände, es gibt Vereinigungen, die, also es geht jetzt nicht um spezifische Themen wie bessere Arbeitsbedingungen, ich denke, für das ist es auch einfach viel zu weit. Ich habe es mir auch nicht so streng vorgestellt, bevor ich nicht angefangen habe, dachte ich, ja, das geht dann ja schon und ja, also ich denke, unter den Studenten hat man dieses Bild einfach auch nicht von, ich muss mich jetzt schon für gute Arbeitsbedingungen in Zukunft einsetzen. Das macht irgendwie, ist noch viel zu weit weg.
Ja. Okay. Ich kann noch etwas dazu sagen, weil ich frage mich immer mal wieder, wir sind ja ein Ort, wo Menschen herkommen, um wieder gesund zu werden. Und dann sollten wir ja vor allem auch so gesund wie möglich sein. Und ich wünschte mir da wirklich auch Betriebe, die sehr, sehr viel Wert auf die Gesundheitsförderung legen. Und ich glaube, da ist noch viel, viel, viel zu machen. Da könnte man noch viel, viel mehr herausholen. Ich glaube, da vergessen wir uns viel zu oft selbst. Wir Pflegenden und ich glaube auch die Ärztinnen und Ärzte überschreiten da oft ihre eigenen Grenzen.
Ja, sicher. Ein Ausgebrannter gibt kein Feuer mehr. Das ist, sagt man so. Ja. Ein Burnout bei einem Arzt hilft dem Patienten natürlich nichts. Ich wollte noch etwas sagen zu den gesellschaftlichen Einflüssen auf das ärztliche Handeln. Wir stehen in einer Schnittstelle von Interessen. Einerseits das Interesse der Patientinnen und Patienten, der Bevölkerung um ihre Gesundheit. Das ist eines der grundsätzlichsten Menschenrechte, die wir haben. Wir alle können krank werden. Krankheit kann Tod bedeuten. Wir wollen überleben. Also wir haben einen Überlebenstrieb, einen Instinkt. Wir wollen das und die Gesundheitsversorgung ist deshalb außerordentlich wichtig. Eine andere Betrachtungsweise ist, das Gesundheitswesen ist innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems ein Unkostenfaktor. Er kostet einerseits die reinen Kosten der Behandlung, der Therapien etc., er kostet aber auch die Arbeitsausfälle. Und wir Ärzte stehen hier im Schnittpunkt von diesen Interessen und ich denke, für einen guten Arzt, eine gute Ärztin, ist die Entscheidung klar. Sie arbeitet, er arbeitet anwaltschaftlich für Patientinnen und Patienten. Und das im Rahmen der Möglichkeiten, die ihm die Gesellschaft gibt. Und wenn er etwas, das er tun möchte, nicht tun kann, weil die Gesellschaft ihm das nicht ermöglicht, aus finanziellen Gründen, ist es wichtig, das auch den Patienten gegenüber offen so zu formulieren. Eigentlich wäre das gut, es geht aber nicht, weil die Bedingungen sind nicht so, also dass man mit offenen Karten abspielt, wenn man an Schwierigkeiten kommt im Schnittpunkt dieser Interessenslagen.
Aber auf der anderen Seite, das ist eine Gruppe der Ärztinnen und Ärzte und dann gibt es die andere Gruppe und für die ist eine Patientin ein gewinnbringendes, ich sage es ganz böse, eine Ware. Da kann man verdienen, oder?
Wir reden ja von guten Ärzten.
Und jetzt nur noch ein Wort noch. Oder kürzlich habe ich in Medien gelesen, dass Schönheitsoperation, aber ich sage es trotzdem, oder? Brustoperation, wenn die Freundin sich auch operieren lässt, dann gibt es Rabatt. Oder? Habe ich große Zeitung, gutes Angebot. Und jetzt habe ich mich gefragt, was passiert jetzt mit der Ärzteschaft? Ich meine, ich könnte das ein bisschen weniger plakativ sagen, aber auch ein Hüftgelenk wird manchmal eingesetzt, weil der Arzt verdient, nicht weil die Patientin der Leidensdruck schon hoch genug hatte. Also das sind Realitäten und ich glaube hier, und da wünsche ich mir, dass die Ärztin, die Guten, von denen wir ja heute hier sprechen, oder, dass die sich viel stärker einsetzen dafür und aufzeigen, was denn genau ihre Berufskolleginnen und Kollegen eben auch machen. Oder diese, die konsequent die guten Patientinnen, und hier spreche ich jetzt von Rentabilität, ins Privatspital schicken, dort wird sie operiert, dann wird vorher noch schnell geschaut, also es gibt auch andere vielleicht Spitäler, wird noch geschaut, wie lange muss sie bleiben, damit der Verdienst am höchsten ist, oder? Und diese mit Risiko, die werden dann in die öffentlichen Spitäler geschickt. Dagegen hätte ich nichts, wenn es richtig abgegolten würde, wenn es von der Qualität her in Ordnung wäre und so weiter. Und ich glaube, solange die guten Ärztinnen und Ärzte, die guten Pflegenden und die engagierten Patientinnen das einfach nicht ansprechen und denken, irgendwann wird es dann schon besser oder unser Druck wird irgendwann so groß sein. Wenn ich anschaue, ich war auch lange in der Pflege tätig, ich könnte die gleichen Worte wiederholen. Und wir haben seit Jahren kämpfen wir eigentlich für dasselbe. Seit Jahren hören wir von den Studentinnen dasselbe, oder? Und ich glaube wirklich, noch einmal hier auch die Ärztinnen und Ärzte müssten kritischer sein zu ihrer eigenen Berufsgruppe.
Das ist jetzt vielleicht auch ein Thema angesprochen oder ganz gut durchgekommen jetzt. Das macht eben natürlich nicht immer nur auf einer Seite funktioniert, sondern auch klar verteilt ist. Es gibt auch immer wieder Widersprüche, wie Medizin kostet, aber sie bringt natürlich auch unheimlich viel Geld. Und wie geht man jetzt mit so einer Macht um? Davon hatten wir auch gesprochen in unserer Vorrunde. Wie geht man mit dieser Macht um, die man oft als weißer, männlicher Arzt, teilweise oft Chefarzt dann auch noch hat? Was gibt es da für Machtverhältnisse auch in der Klinik oder in der Hausarztpraxis und wie kann man mit denen umgehen? Weil ist nicht ein Teil des Problems auch, warum es eben keine Widerstände gegen die Art von Medizin gibt, die teilweise praktiziert wird, rein nach ökonomischen Interessen und so weiter, weil einfach auch es so undurchsichtig ist für viele, wie dieses Feld überhaupt funktioniert. Wer weiß überhaupt, wie es funktioniert und inwiefern kann man mit dieser Macht dann auch umgehen in der Praxis? Also, ich würde einfach sagen, diejenigen, der was einfällt, ans Mikro.
Ist ein großes Problem. Also es kumuliert sich sehr viel Macht in der Person des Arztes. Und ich glaube, der erste Schritt zu einem vernünftigen Umgang damit ist das Bewusstsein des Arztes, der Ärztin überhaupt darüber, welche Machtposition sie oder er hat. Also sich zuerst das mal bewusst sein. Und ja, Ich meine im Sprechzimmer selber, im Zuhörzimmer selber, in der Behandlung von Patientin zum Arzt, ist das eine Frage vom Feintuning, also von der Art, wie ich das Gespräch führe. Also ein Ausdruck der Macht zum Beispiel ist die Länge von Konsultationen. Das wurde festgestellt, dass ein Gespräch in einer Arztpraxis zwischen Arzt und einer Rechtsanwältin oder einer Akademikerin, einem Akademiker durchschnittlich doppelt so lange dauert, als wie mit einem Arbeiter. Also das ist schon, wenn man sich das bewusst ist, kann man da Einfluss nehmen und auch bei Leuten, wie man so sagt, bildungsferneren Leuten, ohne Matur, ohne akademische Ausbildung, sich mehr Zeit nehmen, um zu verstehen, was sie einem sagen wollen, mit ihrem kleineren Wortschatz als akademische Patienten das haben. Also nur schon hier merkt man die Machtsituation, und ich denke, das lässt sich nur im Einzelfall lösen, wie der Arzt mit dem umgeht. Klar, also in der praktischen Arbeit, nicht im politischen Umfeld, dort ist das was anderes. Dort kann ein Arzt natürlich seine Macht auch ausspielen in politischer Arbeit. Also das verhilft zu mehr Gehör in der Gesellschaft, ganz sicher.
Ja, also ich spüre eigentlich viel Ohnmacht. Jetzt gerade in einem Spital, dass ein Spital überhaupt funktioniert, das ist so hochkomplex, und es sind so viele Menschen dort am Arbeiten, und ich glaube auch viele geben ihr Bestes, und trotzdem gibt es so viele, ich wünschte mir, dass wir untereinander, miteinander mehr diese Kraft entwickeln könnten, kreative Lösungen zu finden, uns wirklich zu organisieren und uns auch hinzustellen, weil ich glaube, es gibt wenige, die wirklich das Ganze überblicken können. Ich glaube, der Spitalmanager, der hat ja auch der muss einfach schauen, dass dieses Spital überlebt. Und der kann ja nicht bis zum Patient spüren, was jetzt gerade dieses Bedürfnis ist. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir nicht in diese Ohnmacht verfallen, was aber echt eine Verführung ist.
Ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse ein bisschen angesprochen, gerade konkret die kapitalistischen, und das sieht man sehr gut im Gesundheitssystem, und zwar auch als Patient, weil das Gesundheitswesen in unserer heutigen aktuellen Gesellschaft ist ja so organisiert, dass es im Grunde ist es eine Reparaturwerkstatt für Arbeitskräfte, die aus irgendwelchen Gründen nicht mehr so richtig funktionieren, oder? Das ist so ein bisschen die große Richtung, das ist auch die Leitlinie, sagen wir, des Gesundheitswesens unter neoliberal-kapitalistischen Verhältnissen, und ein Unkostenfaktor, das ist so. Ich glaube, das sieht man sehr schön in der ganzen Aufbau, in der ganzen Philosophie konventionellen Psychiatrie. Dort geht es sehr stark darum, der Druck, wieder richtig gesellschaftlich zu funktionieren, oder? Aber unter Bedingungen, die womöglich sehr schwer sind. Man kann nicht einfach so funktionieren, und wenn dann die Leute in der Psychiatrie dann nicht funktionieren, dann gibt es dafür so, dann werden sie halt auch natürlich auch abgeschoben, entweder in stationäre Behandlungen mit Medikamenten etc. und so weiter. Also das ist ein großes, glaube ich, ein großes Thema. Und das Zweite ist in dem Zusammenhang, ist, dass es Markt, wie ein Markt organisiert. Es gibt einen Gesundheitsmarkt. Und das ist auch das ist durch und durch so organisiert. In der Schweiz besonders stark. In der Schweiz besonders stark, weil wir aus historischen Gründen und weil wir so die historisch die Arbeiterbewegung weniger stark war, ist als in anderen Ländern, haben wir eine sehr starke marktwirtschaftlich organisierte Gesundheitssystem mit wenig Elemente einer echten sozialen, sozialen Sicherheit und wenig Elemente von Service Public. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, aber das führt auch dazu, dass diese Vorstellung, dass man die Kosten in den Griff kriegen kann, völlig utopisch ist, oder? Und weil die Kosten sind ja verursacht durch diese, sagen wir, eben durch diese auch wirtschaftlichen Interessen, die da sind, um Produkte zu, sagen wir auch, auf den, Dienstleistungen und Produkte auf den Markt zu bringen, oder?
Wolltest du nicht direkt was dazu? Okay. Jetzt haben wir wieder unterschiedliche Formen der Macht eigentlich angesprochen. Es geht vom ganz Kleinen natürlich im Gespräch mit dem Gegenüber, mit der Patientin, bis auch zu den ganz Großen, dem ganz großen gesellschaftlichen Rahmen, dem System, innerhalb dessen Medizin gemacht wird. Mich interessieren jetzt noch so zwei Fragen. Einerseits, was schon teilweise angesprochen wurde, was kann man dann oder was sollte man dagegen tun, was wir auch schon teilweise angesprochen haben, gegen diese Machtmechanismen, aber auch vielleicht nochmal ganz konkret jetzt zu den Berufsbeziehungen der Ärzte oder auch mit Pflegerinnen oder auch mit Ärzten und Patientinnen untereinander. Also wir haben es teilweise schon angesprochen. Einerseits geht es natürlich darum, wieder Gesundheit herzustellen. Andererseits gibt es natürlich auch immer mehr den Wunsch, immer gesünder zu sein. Also die Frage auch der Verantwortung, wer hat eigentlich die Verantwortung für was und wer hat Entscheidungsmacht worüber? Wenn wir solche Fragen noch ansprechen könnten.
Ich kann versuchen anzufangen, aber was mich beispielsweise immer wieder umtreibt, ist, du hast es angesprochen, Marco, wir haben einen Gesundheitsmarkt. Sämtliche Spitäler im Kanton Zürich bauen aus. Die Privatspitäler bekommen jetzt auch öffentliche Gelder, das heißt, sie sind auch noch im Konkurrenzkampf. Und eigentlich gibt es meines Wissens nicht mehr sehr viele Spitäler. Es gibt noch Spitäler, die vielleicht einen Spitaldirektor haben, der sagt, eigentlich sollte es so nicht weitergehen. Es gibt Chefärzte, Chefärztinnen, die ganz klar sagen, so darf es nicht weitergehen. Aber das sind meines Erachtens oder meiner Einschätzung nach sind das noch nicht sehr viele oder wir hören sie noch nicht. Und die Frage, die mich schon lange umtreibt, ist, wie gehen wir beispielsweise oder wie können wir diesen Fachleuten, egal dann welche Fachleute, eine Stimme geben? Ich habe das vorhin schon angesprochen, aber jetzt gibt es einfach vom Kanton Zürich Leistungsaufträge. Das Spital schaut, sage ich einmal plakativ, welcher Bereich bringt mir am meisten Geld und am schnellsten und versucht das Spital so auszurichten, dass genau diese Patientinnen und Patienten dann auch behandelt werden können. Und hier eine gute Antwort zu finden, Gegensteuer zu geben und nicht einfach zu warten, bis die ganze Blase platzt und ganz viele Patientinnen und Patienten unterwegs zu Schaden kommen, das finde ich eine der ganz großen Herausforderungen. Und ich finde, hier müssten die Linken, müssten wir eine Antwort finden und zwar schnell. Ich glaube nicht, dass wir noch sehr viel Zeit haben. Und dann ist auch immer wieder die Frage, wie kommen wir an die Bevölkerung heran? Wenn ich schaue, da gibt es irgendeinen Vortrag, Hallux-Operationen, wie geht das genau? Voll, der ganze Saal ist voll, oder? Alle kommen, Darmspiegelung, meine Güte. Und nachher hat das Spital voll, also die können dann Darmspiegelungen durchmachen, so viel sie wollen, oder? Und dann haben sie einmal eine Veranstaltung zu Patientinnenrecht oder zur Qualität im Spital oder irgendein Pflegethema. kommt einfach niemand. Es kommen 7 Leute vielleicht und 2 davon kommen aus Sympathie zu denen, die da vorne was sagen. Und das ist das Problem, das müssen wir, ich habe die Antwort auch nicht, aber wenn ich auch mit Leuten im Spital arbeite, die sagen, noch ein Wort, kürzlich sagte mir ein sehr, sehr guter Chirurge, dass er in einem anderen Spital etwas das Doppelte verdienen würde. Er bleibt, wo er ist. Das ist ihm hoch anzurechnen. Aber diese sind dauernd gefördert, dass sie mit sehr gutem Salär, mit sehr gutem Angebot abgeworben werden. Und nicht alle können immer bis zum Schluss widerstehen, oder? Also ich finde, alle Spitäler im Kanton Zürich unter ein Dach, Qualität toppen und dann schauen, was ist uns wirklich wichtig. Und das sind die Patientinnen und Patienten, das ist für Pflegende, für Ärztinnen, für Therapeutinnen, das ist für alle dasselbe. Weil niemand, behaupte ich, letztlich will schlechte Arbeit bringen, oder?
Ja, ich glaube auch, dass wir auch wahrscheinlich die meisten von uns, die in diesen Bereichen arbeiten, auch sehr hohe Anforderungen haben an unsere Arbeit und vielleicht auch da selbst manchmal auch vielleicht zu viel wollen und vielleicht auch ja, dieses Spannungsfeld wirklich mit ich glaube, viel wäre möglich noch mit, wenn wir uns wirklich zusammenschließen und hinstehen und konkret wirklich sprechen, was wir erleben und was passiert. Oft fehlt dann wirklich die Zeit, die Ressourcen, dann ist Feierabend und dann gehe ich gerne nach Hause. So, also wir haben ja auch noch andere Leben neben dem Arbeitsleben.
Ja. Ich stelle mir mal einfach vor, dass die Patientenstelle, habe ich jemandem das Wort genommen, die Patientenstelle zusammen mit wir bekommen ja auch Meldungen von Fachleuten. Zu uns kommen nicht nur Patientinnen und Patienten, es kommen auch Fachleute, die sagen, ich kann meinen Beruf nicht mehr so ausüben, wie ich das will, gerade Pflegende auch. Wir haben Ärztinnen, die uns die Patientinnen schicken und sagen, prüfen Sie einmal, was hier passiert ist, was hier an Qualität nicht da ist. Also ich glaube, wir müssten Foren finden, die uns zusammenbringt, auch wir von der Patientinnenseite her. Ich glaube, das wäre wichtig. Ja.
Ja, diese Machtverhältnisse im Spital sind zwar nicht mein beruflicher Alltag des letzten Vierteljahrhunderts, aber ich kümmere mich natürlich auch darum und ich denke mir, wenn die individuellen ethischen Berufsansprüche, die sich Pflegende oder Ärztinnen im Spital an ihre Berufsarbeit stellen, in Konflikt kommen mit den politischen Bedingungen, dann hilft wirklich nur der Zusammenschluss, das Zusammendiskutieren. Und da möchte ich nicht zuletzt noch einmal erinnern, dass eine ideale Organisationsform, das zu besprechen, die Gewerkschaften sind. Mhm. Die Gewerkschaften sind im Spital und die Spitalangestellten können sich gewerkschaftlich organisieren, zusammenschließen, können eine Macht darstellen. In der Schweiz ist das nicht sehr stark. Im Ausland sieht man das viel stärker. Im Moment die englischen Assistenzärzte streiken gegen Sparbemühungen der Cameron-Regierung im National Health Service streiken. Auch in der Schweiz gibt es Beispiele, nicht allzu viele. Der Bleistiftstreik der Assistenzärztinnen hat einiges gebracht. Die Schwestern, die Pflegefachfrauen, die haben vor 16 Jahren das letzte Mal einen richtigen Widerstandsschub gemacht. Damals gab es riesen Pflegerinnen, Pflegefachleute, Demonstrationen unter dem Motto, ohne Zaster kein Pflaster, ja, war sehr offensiv, die ganze Geschichte. Und ich glaube, das ist eine der möglichen Lösungen, um der Ohnmacht in der persönlichen Berufsausübung im Spital entgegenzutreten.
Aber was machen wir mit denen, die sich als, die zum Beispiel nie in die Gewerkschaft gehen würden oder die sich als apolitisch betrachten, aber gleichwohl das Anliegen haben, für eine gute Medizin einzustehen. Also ich glaube, hier müssen wir Foren finden oder Möglichkeiten finden, auch diese.
Wer ist wir?
Die Guten, die Gewerkschafterinnen, die Linken, die sagen, wir wollen ein anderes Gesundheitswesen. Oder dort, ich teile deine Sicht, die Gewerkschaft ist der ideale Ort, aber wenn ich im Spital, zum Beispiel auch bei den Pflegenden schaue, wie viel Angst das, nur schon das Wort Politik auslöst, oder auch Studentinnen, das ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Politisieren. Und für diese müssten wir, jetzt sage ich schon wieder wir, dort müsste ein Forum geschaffen werden, ein angstfreier Raum, wo Leute der Bevölkerung, Fachleute der Bevölkerung sagen könnten, was brauchen wir für Rahmenbedingungen, damit sie eine qualitativ hochstehende Gesundheitsversorgung erhalten.
Ja, der Zusammenschluss der Vereinigung unabhängiger Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudierenden ist eine der Antworten. Diese Veranstaltung ist eine der Antworten, die wir versuchen zu geben für das. Und es ist zu hoffen, dass im Publikum Leute sitzen, die das multiplizieren und weitertragen, die Ideen, und sagen, ja, gewerkschaftlich organisieren. Wir können nicht mehr als an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Wenn die Leute sich nicht organisieren, wenn die Leute gegen die Erbschaftssteuer oder ich weiß nicht was stimmen, das können wir nicht verändern. Sie machen das. Ja. Ich wollte noch etwas sagen zur Machtausübung in der Praxis. Du hast mir ein Stichwort gegeben, die Leute kommen, wenn es einen Vortrag über ein medizinisches Thema gibt, ist alles voll. Eine der Machtinsignien, der Machtzeichen unseres Berufes ist unsere Wissensmacht, unser Wissensvorsprung. Und mit dem, das muss sich eine gute Ärztin, ein guter Arzt ebenfalls sehr, sehr bewusst sein, wie riesig der Abstand im Wissen um die körperlichen Funktionen und die seelischen Funktionen zwischen der einen und der anderen Seite des Sprechzimmertisches, wie groß der Unterschied eigentlich ist. Und es ist eine der wichtigsten Qualitäten einer guten Ärztin, eines guten Arztes, diese Wissensmacht zu vermitteln, sodass der Patient, wie man so neudeutsch sagt, ein Empowerment bekommt und selbst entscheiden kann, was will ich von meiner Lebensphilosophie her mit dieser Diagnostik, mit diesen möglichen Therapien für Schritte ergreifen. Also dazu muss er einiges vermittelt bekommen an Wissen, damit er selber entscheiden kann. Also ich muss auch entscheiden, will ich einen neuen Auspuff am Auto oder nicht. Da muss mir der Garagist sagen, ob das noch ein halbes Jahr hält oder nicht. Er muss mich auch informieren. Der Arzt ist dazu da, die Leute so zu informieren, dass sie befähigt werden, eine Entscheidung zu treffen. Das ist auch ein Qualitätsmerkmal einer guten Ärztin, eines guten Arztes, wenn sie das fertigbringen.
Das ist das wichtigste Merkmal.
Ja, eines der
wichtigsten. Wenn ich jetzt mal Devil's Advocate spielen sollte, dann sind ja solche Begriffe eben wie Coaching, Empowerment und so weiter, sind ja auch gerade Begriffe, die aus unserer neoliberalen Gesellschaftsordnung kommen. Wie geht man jetzt damit um? Wir leben in einer Machbarkeitsgesellschaft, in einer Wettbewerbsgesellschaft. Man muss immer mehr wissen, man hat einen Wissensvorsprung, den man teilt. Aber was ist, wenn man auch jetzt einfach nicht mehr weiter weiß? Also Ärzte wissen auch nicht alles, sind auch nicht Halbgötter in Weiß. Was ist, wenn man nichts mehr machen kann, ist die eine Sache. Und auch die andere Sache wäre ja Vorsorge. Man sagt immer, Vorsorge ist die beste Therapie. Inwieweit gilt es überhaupt? Ich meine, dieser Wunsch nach einer Vorsorge, der überhaupt jede Form von Therapie gar nicht mehr notwendig macht, immer gesünder sein, der ist ja schon auch omnipräsent. Wie geht man jetzt mit solchen Widersprüchen um? Also dass einerseits ja, Vorsorge ist wichtig, aber andererseits bis wohin? Wie weit muss sowas gehen?
Ja. Also es ist gut, das Stichwort, das mit der Vorsorge, meiner Ansicht nach scheitert der Vorsorgediskurs daran, dass es das individualistische Paradigma des Kapitalismus überhaupt nicht überwindet. Es sind Kampagnen zur moralischen Erziehung der Bevölkerung, dass sie aufpassen sollten, auf ihre Zuckerwerte und auf ihre Ernährung etc. Und dass sie Sport betreiben, ist bekannt, dass Bewegung gut tut, das wissen wir. Aber es bleibt ein bisschen dem Rahmen, meiner Ansicht nach, diese Vorsorgekampagne. Dieses Gesundheitssystem ist ja gar nicht auf Prävention und Vorsorge ausgerichtet, es ist auf Therapie ausgerichtet. Meiner Ansicht ist mal eine These, es ist mehr auf Therapie aus, auf Reparatur. Es ist wichtig, Therapie finde ich wichtig, es ist nicht, dass ich dagegen protestiere, aber es ist gar nicht ausgerichtet, das System auf die, sagen wir, Prävention, weil natürlich man die Probleme ja sich nicht erst dann manifestieren, wenn der Mensch zum Arzt geht oder ins Spital oder in den Notfall, sondern die sind schon in gewissen Bedingungen schon angelegt teilweise. Also es sind auch gesellschaftliche Bedingungen, die krank machen. Gerade kürzlich ein Bekannter von mir an Asbest gestorben. Er hat das bekommen in der Jugend, als er noch auf dem Bau arbeitete etc. und Asbestbedingungen. Und jetzt ist er kürzlich, daran gestorben. Das sind übrigens Höllenqualen, Asbest, und das gibt es immer noch. Die Leute sterben an Asbest. Menschen werden ruiniert wegen gesellschaftlicher Zustände, beispielsweise alles, was zu tun hat mit Gewalt, oder nehmen wir zum Beispiel sexuellen Missbrauch von Kindern. Das hat für Menschen verheerende Auswirkungen. Also es gibt oder Kriegstraumata etc., Flucht etc. Also es sind gesellschaftliche Bedingungen oder Arbeitsbedingungen generell. Ich habe das mit dem Asbest gebracht, aber ich könnte 1000 Beispiele bringen. Also man muss das umfassend sehen und schauen, wo auch in der Gesellschaft krankheitsmachende Situationen gibt und dort ansetzen. Und ganz im Sinne eben einer Politisierung auch der Medizin oder des Berufs und der Ärzteschaft und der Patienten. Die Patienten selber müssen sich im Klaren sein, dass sie nicht nur Patienten sind, die sind auch Teil dieser Gesellschaft. Oder? Das heißt, dass sie sich als solches verstehen und dann schauen, wo sie persönlich oder kollektiv oder beides Verhältnisse auch angreifen und verändern können. Weil das wäre dann eine gute Therapie, sagen wir. Das wäre eine gute Vorsorge, oder? Ja.
Zum Thema Vorsorge, das fängt ja schon ganz früh an, und ich bin in der glücklichen Lage, in der Geburtshilfe arbeiten zu können, dabei zu sein, wenn ein Leben gerade beginnt, oder es hat ja schon früher begonnen, aber die Kinder kommen zur Welt, und es herrscht ja gerade im Spital auch oft viel Angst vor Fehlern, Angst, dass jetzt etwas schief geht, eine Komplikation auftritt. Und von so früh wie möglich das Vertrauen im Menschen zu stärken, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist. Und in der Shiatsu-Therapie erlebe ich Menschen, die kommen, zum Beispiel einmal im Monat kommen sie als selbst, tun sich etwas Gutes, lernen ihren Körper besser kennen, und es sind aber sehr wenige, die so selbstverantwortlich unterwegs sind. Und wenn wir dann etwas haben, ein Symptom, es ist uns unwohl, dann es geht auch mir so, dann kommt die Angst sehr schnell. Und ich glaube, wir sind alle in der Verführung, dieser Angst sehr viel Aufmerksamkeit zu schenken und wollen dann sofort den besten Arzt und wissen, was mit uns los ist. So, ja, diese Vorsorge. Ja, ein schwieriges Thema, gerade im Spital. So, weil wir natürlich müssen wir gut arbeiten und die Menschen wollen gesund werden. Und doch glaube ich, könnten wir ab und zu mit den Menschen auch wirklich darüber sprechen, was jetzt dieses Symptom zum Beispiel für ihr Leben gerade bedeuten könnte. So.
Ja, in der Geburtsklinik, wenn die Kinder auf die Welt kommen, ist eigentlich ihre Lebensdauer weitgehend schon, also mindestens Statistik, schon vorbestimmt. Dazu muss man nur schauen, was die Eltern sind, was die Eltern vom Beruf sind, in welches Milieu sie hineingeboren werden. Und schon weiß man, ob dieser Mensch einmal eine Lebenserwartung von 65 oder von 80 Jahren hat und wie häufig er zum Arzt geht und wie krank er wird. Also wenn wir von Prävention reden, Marco hat schon angesprochen, die gesellschaftlichen Bedingungen, hat Asbest erwähnt und solche Dinge. Ich glaube, das omnipräsenteste, allgegenwärtigste, krankmachende Faktum in der Gesellschaft ist die Armut und noch schlimmer die Existenzangst. Die Angst, arm zu werden, das ist das Schlimmste für die Gesundheit, was es überhaupt gibt. Ich denke mir, die wichtigste präventive Forderung für eine gute Gesundheit der Bevölkerung ist eine existenzielle Sicherheit, die ist viel, viel wichtiger als Birchenmüsli und Joggen. Ganz viel wichtiger. Wenn das auch nicht ungesund ist, ich will nicht sagen, Birchenmüsli sei ungesund. Und Joggen ist auch gesund, wenn man keinen Unfall macht. Aber es braucht einiges mehr als nur ein gesundes Verhalten. Wenn ein 25-jähriger Sohn einer Migrantin kommt, übergewichtig, spielt die halbe Nacht am Computer Computergames und arbeitet on call, also auf Abruf in einem Pizzakurier, dann gibt es die Möglichkeit, ihm eine Diät anzubieten. Mit dem werde ich relativ wenig Erfolg haben. Wenn ich hingegen fertig bringe, dass er eine Berufsausbildung macht und hinterher sein Leben anpackt und das Geld, also existenzsichernd leben kann, dann wird er wahrscheinlich besser sein Gewicht runterbringen, als wenn ich ihm als On-Call-Pizza-Kurier versuche, eine Diät aufzubrummen. Das zum Thema Prävention. Prävention ist ein wichtiges Thema, aber es ist ein sehr, sehr gesellschaftliches Thema.
Wir möchten jetzt auch nicht die Diskussion unter uns nur monopolisieren. Also wenn es Fragen aus dem Publikum gibt, ich weiß nicht, eine Stunde oder eineinhalb, ich weiß gar nicht.
Eineinhalb
haben wir noch jede Menge Zeit, auch das aufzunehmen. Gibt es irgendwas aus dem Publikum? Ja.
Dr. Nitzke hat gesagt, wie wichtig die Unabhängigkeit Arzt ist und die Gestaltungsfreiheit. Ich höre, dass es immer weniger Ärzte gibt, die überhaupt bereit sind, selbstständig in einer Praxis zu arbeiten, die lieber in eine Gruppenpraxis gehen, sich dort anstellen lassen. Also die Sorte Ärzte, die wirklich Wert darauf legen, unabhängig zu sein und Gestaltungsfreiheit zu haben in ihrem Beruf, die nimmt offenbar ab. Was ist das Problem? Also oder wieso ist das so?
Ich bin selbst betroffen worden von dem, weil ich, wie gesagt, jetzt seit 3 Jahren lang eine Nachfolgerin, einen Nachfolger gesucht habe für meine Praxis und diesem Phänomen direkt begegnet bin. Ich denke, es hat damit zu tun, dass der Beruf weiblicher wird. Es kommen mehr Ärztinnen aus dem Studium heute als Ärzte oder gleich viel und früher war es viel, viel, viel weniger. Und da stellt sich das Problem für die Art von Praxis, wie ich sie betrieben habe, mit meinem Praxispartner, beide 100%. Dazu braucht es im Hintergrund eine Partnerin, die einem den Rücken frei hält. Und Frauen haben selten einen Partner, der ihnen den Rücken frei hält, damit sie so voll diese Arbeit machen können. Deshalb wählen die jungen Ärztinnen heute lieber eine Teilzeitarbeit in einer Großpraxis, einer Medix, einer Sanacare, einer Permanence, weil sie dort mit 60% immer noch genug verdienen, verdienen etwa 12.000 im Monat und mit 70%, 60% kommen sie problemlos über die Runden, wenn der Partner noch was zahlt. Außerdem können sie nach 5 Jahren künden und nach 3 Jahren Pausen einen neuen Job annehmen. Also das ist einer der Gründe, warum meiner Meinung nach längere weniger Ärzte so in die freie Praxis gehen und eine Beziehungsmedizin über 20 Jahre machen mit ihren Patientinnen und Patienten, ist einer der Gründe. Ich erlaube mir noch rasch in der Klammer etwas anzumerken. Du hast begonnen mit Dr. Winitzki. Der Doktortitel ist eine Machtdemonstration. Das brauche ich nicht.
Ja, Natascha vielleicht?
Ich wollte einfach die Frage fragen, wieso verlieren Sie dann die Unabhängigkeit in der Gruppenpraxis? Also den Punkt, diese Schlussfolgerung sehe ich nicht ganz, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich von der Logik her schon, aber einfach, ich würde mich genauso frei fühlen in einer Gruppenpraxis, die läuft, so wie ich es mir vorstelle. Und Unabhängigen würden dieses Team, also ich, wenn man, sagen wir mal, 5 Ärzte zusammen, wenn wir das so hinbekommen, wie man es will, dann ist man genauso unabhängig, als wenn man irgendwie allein kämpft. Und diese alleinkämpfenden Praxen, die sind schön, aber das ist ein Auslaufmodell. Das Ding.
Ich verstehe die Frage. Es kommt wahrscheinlich darauf an, wie man sich organisiert. Aber ob man selbst der Chef ist oder ob man einen Chef hat oder eine Chefin. Und Herr Winitzki war selber der Chef, oder? Und es gibt viele Gruppenpraxis, dort hat man einen Chef oder eine Chefin und ist nicht mehr selber Chef. Also dann ging es zum Beispiel darum, Gruppenpraxen zu organisieren, wo alle, die dort sind, miteinander der Chef sind, oder?
Oder die Chefin.
Und da muss man jetzt ja auch noch sagen, dass die Tendenz sogar so weit geht, dass es Krankenkassen gibt, die ihre eigenen Praxen eröffnen und die Leute, die dann anrufen und sich beraten lassen, ob sie jetzt einen Arzt sehen müssen oder nicht, werden dann auch gleich in die jeweilige Praxis zugewiesen und besuchen gar nicht erst einen Hausarzt, den sie seit 20 Jahren kennen, und die Beziehungsmedizin geht dann noch, wird dann noch ferner. Das ist ja jetzt auch seit neuestem auch eine Tendenz, die zunimmt, ja. Vielleicht noch weitere Fragen aus dem Publikum?
Nein. Ja. In der Zwischenzeit noch kurz, bis das Mikro angekommen ist, wolltest du noch was sagen?
Nein, die Frage ist.
Ja? Wer war es?
Ja, ich frage mich, wenn man sich so ein bisschen umhört oder auch gerade in die Politik schaut, dann sehe ich eigentlich ziemlich schwarz für die Zukunft oder beziehungsweise für die Möglichkeit der Ärztinnen und Ärzte, ihren Job gut und gerecht für alle, also nicht nur für Privatpatientinnen auszuüben. Also ich meine, es gibt massive Sparmaßnahmen des Regierungsrates, es drohen Freihandelsabkommen beziehungsweise Privatisierungsabkommen wie zum Beispiel TISA, und da möchte ich vielleicht von eurer Seite wissen, teilt ihr meine, wie soll ich sagen, Skepsis der Zukunft? Und falls ja, gibt es gemeinsame Organisation, die vielleicht überprofessionell ist, also vielleicht nicht nur Ärzte und Ärztinnen unter sich, sondern auch die ganze Belegschaft? Oder vielleicht noch mit einer Spitex zusammen oder so? Also, ja, frage ich mich, ob es da Widerstand gibt, den ich meiner Meinung nach als nötig empfinden würde.
Also ich mache jetzt ein bisschen Werbung für die Akademie Menschenmedizin auf diese Frage. Wir sind ein Verein mit einem interdisziplinären Vorstand und organisieren Tagungen. Wir wollen eine Stimme sein oder von eben eine gemeinsame Stimme von Menschen, Akteurinnen, Akteuren aus dem Gesundheitswesen, die mit Sorge in die Zukunft blicken. Ja, wir sind auch seit, das ist ganz neu jetzt, dass wir nebst dem Vorstand auch Mitgliedschaften, also Sie können Mitglieder werden, Einzelmitglieder. Unsere Website www.menschenmedizin.com, dort ist noch konkreter beschrieben, was wir aktuell für Projekte haben.
Ja, also der, ich, auf die Frage noch zu antworten. Selbstverständlich ist das eine Riesengefahr auch für das Gesundheitswesen. Die ist nicht nur erst jetzt mit dem TISA gekommen, die kam schon mit der WTO-Verordnung von 1992, in der auch schon beschlossen wurde, alle öffentlichen Dienste den Privaten zu öffnen. Nur sind sie damit nicht durchgekommen. Spätestens nach Doha kamen sie nicht durch. Darum kommt jetzt das TISA. Das ist eine Riesengefahr, also ist völlig klar. Und da können wir Ärztinnen und Ärzte und Pflegefachleute und Gesundheitsarbeiterinnen im weitesten Sinn nur mit der Bevölkerung zusammenschließen und Widerstand gegen solche Tendenzen, solche Forderungen des Kapitals mittragen und uns mitwehren. Also da, das ist nicht unsere spezifische Aufgabe als Ärztinnen, das als Ärztinnen zu machen, sondern sind wir ein Teil der Bevölkerung, der sich gegen das wehrt.
Noch andere Fragen? Ja.
Ja, vielen Dank für die spannende Diskussion. Ich fand, es waren sehr, sehr viele wichtige Punkte genannt. Ich finde auch, eines möchte ich noch sagen, dass man eben gerade solche Tendenzen anspricht und bekämpft, dass zum Beispiel so Bonussysteme etabliert werden im Spital, dass Fachärzte dann Boni, irgendwie ein Drittel des Jahressalaires noch als Bonus bekommen, wenn ihre Abteilung Gewinn macht, und das wird so praktiziert in Spitälern im Kanton Zürich. Ich sage jetzt keine Namen, aber ich weiß das von meinen, also Wetzikon zum Beispiel. Ja. Also, und das finde ich, sind einfach wirklich ganz falsche Ansätze, die Ökonomisierung des Gesundheitssystems. Ich denke, ihr habt das, Akademie Menschenmedizin hat das auch schon thematisiert im Menschmarkt Medizin, dass man einfach dieses Gesetz von Angebot und Nachfrage einfach im Gesundheitswesen nicht zieht, dass man immer ein Ungleichgewicht hat zwischen dem Patienten und dem Arzt, man hat immer einen Wissensvorteil und man kann den auch ausspielen und dann gezielt halt gewisse Untersuchungen noch schnell machen. Ja, das geht ja schnell, machen wir noch schnell ein paar Spirometrien, wir haben noch COPD-Patienten etc. Und so kann man dann Gewinn maximieren, die Abteilung macht Gewinn und man kriegt einen Bonus. Und das ist schon eine Realität und ich denke, da sollten wir sehr aufmerksam sein und die Medien das wirklich auch ansprechen und an die Öffentlichkeit gehen, dass das einfach nicht geht, so ökonomische Anreize. Ja,
ja, aber hier sprichst du etwas ganz Wichtiges an, nur das Problem ist, und das stellt sich auch bei uns an der Patientenstelle, und ich bin immer wieder mit dieser Frage konfrontiert, wir erfahren von einem Missstand und dann sind wir aber viel zu anständig, um den auch öffentlich zu sagen, wer das macht. Also wir sind da unheimlich zurückhaltend und immer wieder müssen wir uns der Kritik stellen, dass kritische Leute kommen und sagen, wieso seid ihr denn so zurückhaltend? Weshalb werden die Spitäler nicht einmal genannt? Oder wieso werden die schwarzen Schafe nie beim Namen genannt? Natürlich versuchen wir auch über Öffentlichkeit, dass die Themen zu platzieren, Bewusstsein zu schaffen. Wir versuchen das auch über die politische Ebene natürlich, über Vorstöße, die wir versuchen, dem nationalen Ständerätinnen und Ständeräten zu unterbreiten. Wir sind da auch sehr aktiv, aber, und damit komme ich wieder zurück, oder? Wir erfahren viel und sind doch so zurückhaltend. Vielleicht sollten wir aufbrechen und sollten einfach auch mutiger sein.
Ich bin auch Arzt im Ruhestand und ich habe viel Erfahrung gehabt in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens. Und ich stelle fest, dass heute eine gewaltige Konfliktsituation aufgetreten ist. Zum Beispiel, dass das Wissen in der Medizin explodiert ist, förmlich. Und um diesem Wissen als Gesundheitsfachperson, also nicht, ich spreche da nicht nur von den Ärzten, sondern von allen, die im Gesundheitswesen als sogenannte Professionals tätig sind, zu begegnen, dass man da in vielerlei Hinsicht überfordert ist. Deshalb hat sich auch eine ganz gewaltige Spezialisierung abgezeichnet. Man weiß immer mehr über immer weniger und es gibt immer mehr Spezialitäten. Gleichzeitig gibt es die personalisierte Medizin, die ist jetzt neu gekommen, die viele Optionen neu aufdeckt. Man spricht sogar schon von Big Data im Gesundheitswesen wie im Marketing in der Wirtschaft. Und das wird auch kommen. Also man ist bereits daran. Auf der anderen Seite sind die Grundversorger, also die Allgemeinärzte, Internisten, sehr überfordert. Zu lange Arbeitszeiten, zu große Probleme im Überblicken der gesamten Medizin. Das schafft gewaltige Unsicherheiten, ja sogar Ängste. Dass man heute vielleicht sich zurückzieht, lieber auf eine Spezialität, wo man ein kleines Volumen hat und vielleicht noch viel mehr verdient. Also nicht vielleicht, sicher noch viel mehr verdient. Die Grundversorger ist ein richtiges Manko in der Medizin. Das wäre nicht nur der persönlich, wie es Herr Kollege Wininski gesagt hat, dass er persönlich mit dem Patienten spricht, dass er die Kommunikation richtig trifft. Die Spezialärzte können das weitgehend weniger. Sie haben ein Problem, sich zu kommunizieren. Sie überfordern den Patienten. Und die Grundversorger ziehen sich immer mehr zurück. Es gibt also immer weniger Grundversorger, obwohl es eigentlich immer mehr geben sollte. Man hatte in den Ärztenetzwerken ja lange gesprochen vom Gatekeeper. Man meinte dann vielleicht eher den, der vor allem für die Kostenkontrolle sorgt. Aber der Gatekeeper hätte oder hat, das können Sie bestätigen, hat auch die Funktion eben der Koordination des Wissens, der Probleme, der Kommunikation mit den Patienten, mit den Kollegen, mit den Spitälern. Und diese Funktion, die ist viel zu schwach in unserem Gesundheitswesen und derjenige, der sie tut, zieht sich eher aus diesem Feld zurück. Und dann sind gleichzeitig auch noch die Medien, die alles breit informieren. Jede Neuigkeit bis hoch zum Nobelpreis wird in den Medien breitgeschlagen und die Patienten kommen mit den Forderungen zu den Ärzten. Sie haben das Internet, sie können im Internet eigentlich fast alles in Sekundenschnelle nachschlagen. Wenn sie etwas nicht verstehen, können sie es dort holen und haben ihre Forderungen. Sie möchten eigentlich alles für gutes, billiges, günstiges Geld. Und alle diese Wünsche zu koordinieren, da gibt es keinen Schuldigen, der einen kapitalen Fehler macht, sondern das ist diese große potenzielle Entwicklung, die wir gehabt haben in den letzten fünf, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja die Medizin explodiert und das Gesundheitswesen. Und es ist ein richtiger Markt geworden. Man kann ja nichts mehr stoppen, weil es heißt dann sofort, ja, wir haben eine 500.000 Berufstätige im Gesundheitswesen, gibt sofort Arbeitslose und dann spricht niemand mehr darüber, wie in anderen Branchen ja auch.
Ich möchte zu einem, ich danke für den Beitrag, es war umfassend und hat viele, viele Probleme angesprochen, die ich voll unterschreiben kann. Einen kleinen Punkt möchte ich herausgreifen, das zunehmende, das Volumen des Wissens in der Medizin, also das, die Menge dessen, was wir Ärztinnen und Ärzte wissen müssten eigentlich, gerade Hausärztinnen. Wir sind häufig vor die Situation gestellt, dass wir das nicht können. Und ich denke mir, das ist noch ein Kriterium einer guten Ärztin oder eines guten Arztes, dass er einer Patientin, einem Patienten sagen kann, ich weiß es nicht. Ja, zugeben kann, dass er etwas nicht weiß und das auch thematisieren kann und dann entsprechend natürlich Zuweisung zu einer Spezialärztin oder Arzt und mit der Rücküberweisung dem Patienten erklären, was er hat. Aber das Zugeben der Unsicherheit, und das gehört dazu, es gibt immer noch schlechte Ärzte, die ihre Unsicherheiten mit Arroganz überspielen. Das ist sicher ein schlechtes Qualitätskriterium für einen Arzt. Das Zugeben von Fehlern, das gehört schon auch noch dazu. Das ist bei mir fast täglich oder wöchentlich mehrmals passiert, dass ich aus den Schilderungen und den Untersuchungsergebnissen sagen musste, sorry, ich weiß nicht, was Sie haben. Das muss es doch abklären. Das gehört auch noch dazu, wollte ich noch anfügen. Eine Frage gestellt hast du ja nicht.
Mal kurz Erika und dann noch Marco.
Ich möchte nur kurz, ich teile in vielem die Ausführungen, aber in einem Punkt in Bezug auf die Anforderungen der Patientinnen und Patienten. Wenn ich denke, wie über die Medien jede Behandlung, wenn sie nur im Ansatz da ist, oder jedes Medikament als neue Errungenschaft den Patientinnen und Patienten präsentiert wird, bevor überhaupt die Qualität überprüft wurde, bevor sich ein Medikament überhaupt beweisen musste. Wir alle kennen, wie Studien dargestellt werden, welche Studien veröffentlicht werden. Wir kennen die ganze Problematik. Und dann dürfen wir uns einfach nicht wundern, wenn über die Medien den Patientinnen gesagt wird, es sei alles heilbar, wir hätten ein Medikament für das oder dieses, wir haben eine Impfung bei HIV, wir haben für alles irgendetwas, die Medizin hat das. Weil wir lesen es ja täglich. Und dann spreche ich nicht einmal von den Fernsehsendern, von den Privaten, was wir dort erfahren, was alles heilbar ist. Also Krebs beispielsweise, daran stirbt eigentlich niemand mehr, muss ich sagen. Und sonst läuft etwas falsch im Spital. Und solange wir eine, jetzt sage ich schon wieder wir, gell? Aber das ist wirklich ein Problem, wenn wir als Bevölkerung eine solche Machbarkeit täglich erfahren, dann muss es uns einfach niemanden wundern, wenn wir in Krankentagen genau das abholen wollen und den Anspruch haben, dass wir schnell geheilt werden, dass uns dann in diesem Moment die Kosten nicht so interessieren. Also wen wundert das? Das ist auch nicht der richtige Moment, sich um die Kosten zu kümmern. Also ich glaube, wir müssten hier auch wieder ansetzen und sagen, wann darf eine medizinische Leistung oder ein neues Medikament überhaupt als ein Mehrwert an Nutzen für die Patientinnen und Patienten überhaupt verordnet oder angewandt werden.
Ja, ich wollte noch kurz auf die zwei vorletzten Interventionen aus dem Publikum kurz eingehen, im Zusammenhang mit ebenso die Perspektiven und diese Kürzungsmaßnahmen auf Ebene vom Kanton. Und ich teile wirklich auch diese Sorge. Ich persönlich sehe auch nicht wirklich einen Königsweg. Ich bin in der Gewerkschaft auch als Mitglied, als Basismitglied. Ich versuche, es ist schon schwer genug, Leute, meine Kollegen für die Gewerkschaft zu gewinnen. Das schaffe ich teilweise, aber die meisten kann ich gar nicht gewinnen und so. Und zweitens habe ich Mühe damit, mit der Tatsache, dass von der, sagen wir, Gewerkschaftszentrale einfach die Impulse zu wenig da sind. Das heißt, die Gewerkschaft, ich ärgere mich auch, dass die Gewerkschaft viel zu wenig interveniert, wenig kämpferisch. Jetzt zum Beispiel Abbau, Kürzungsmaßnahmen. Ich glaube, nur durch Mobilisierung, nur wenn man massiv demonstriert, wird man etwas erreichen, oder? Und wie schaffen wir das? Ich denke, dass so Veranstaltungen wie heute, das ist auch ein Ort, eine Möglichkeit, sich zu vernetzen, zu schauen über die verschiedenen Sektoren hinweg. Also die FUA ist sicher ein Knotenpunkt, finde ich wirklich toll. Und andere gibt es, wo man schauen kann, ja, was können wir machen, oder? Das können wir heute ja oder später auch noch besprechen.
Ich möchte noch kurz danken für dieses Votum, und zwar für das Votum, es gibt keinen Schuldigen. Ich glaube das auch. Ich hatte gerade vorgestern, als ich gearbeitet hatte, eine Situation erlebt. Da war ein sehr wütender Kaderarzt im Konflikt mit einer Assistentin, die hat inzwischen geweint. Die Hebamme war hoch frustriert. Die Patientin oder die gesunde Frau hat eben ihr Kind geboren. Ich glaube, dem Kind ging es gut. Und ich habe mich dann gefragt, okay, diese Spannung, und das ist ein Beispiel von Hunderten, die gleichzeitig stattfinden in so einem Hausbetrieb, Spital, was mache ich jetzt damit? Diese Spannung, auf wen bin ich denn jetzt wütend? Und ich habe genau gemerkt, es gibt keinen Schuldigen. Aber ich weiß nicht wirklich eine Lösung.
Vielleicht kommt sie aus dem Publikum.
Ja, vielen Dank für die Beiträge heute Abend. Viele wichtige Sachen wurden genannt. Eines ist mir aber aufgefallen, ganz oft eben benutzen wir die Formulierung man müsste, wir sollten. Wir ist schon besser als man. Aber ich denke, das ist eigentlich die Hausaufgabe, die wir heute Abend irgendwie mitnehmen müssen, auch in Anbetracht dessen eben, dass in zum Beispiel Wetzikon, um den Namen nicht zu nennen, die ökonomischen Verhältnisse einfach schon so sind, dass das ärztliche Handeln bestimmt wird durch die ökonomischen Verhältnisse. Und ich glaube, die wichtige Hausaufgabe ist die, wie können wir Ärzteschaft und Pflegeschaft, aber auch Patienten uns organisieren, zusammentun, um wieder eine Kontrolle zurückzuerlangen über die ökonomischen Verhältnisse im Krankenhaus. Weil es sind die ökonomischen Verhältnisse, die diktieren, wie viel Zeit ich habe, um mit einem Patienten zu reden, über seine Ängste, ob sich dann der Patient verstanden fühlt. Es sind es ist eine Machtbasis, die wir uns wieder zurückerlangen müssen, damit wir zum Beispiel eine Produktelogik im Gesundheitswesen verhindern können, zurückrollen können. Das wäre das, was ich mir wünschen würde, so als Resultat von so einem Abend, dass wir nach Hause gehen und sagen, hey, hören wir auf mit diesem Mann, wir müssen, wir sollten, sondern hey, wie packen wir das an? Sonst bleiben wir, denke ich, weiterhin ohnmächtig und frustriert. Danke.
Gut, das war jetzt ein wunderbares Schlusswort, mit dem wir, glaube ich, jetzt alle noch ein Bier trinken können, um den Umsatz etwas zu steigern und uns vielleicht zusammenfinden, um darüber weiter zu diskutieren. Vielen Dank an alle, die hier zusammen diskutiert haben in der Runde. Wir saßen heute ein bisschen hoch auf dem Podium. Letztes Jahr war es anders. Wir haben irgendwie lang diskutiert, sollen wir oder sollen wir nicht. War jetzt so. Ich hoffe, es war dennoch okay. Die Einladung, auch zu den nächsten Veranstaltungen zu kommen, weiter zu diskutieren, sich zusammenzuschließen. Vielen Dank und noch einen schönen Abend, schönen 1. Mai. Ja.
Jetzt können wir mich wieder. Also am 1. Juni findet im Kasama um 7:30 wieder eine Veranstaltung von der VU statt, wo genau darum geht, wie erarbeiten wir unsere Perspektiven, wo liegen unsere Möglichkeiten, was wollen wir erreichen. Und ihr werdet alle herzlich eingeladen. Danke vielmals.